Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Präsidiumsgespräch.
Die deutsche Politik fordert von uns, den Bürgerinnen und Bürgern, wieder eine Entscheidung. Am 23. Februar 2025 werden wir den Deutschen Bundestag neu wählen. Wir wollen besprechen, was behindertenrechtspolitische Fragen mit den großen Themen unserer Demokratie zu tun haben. Wie arbeitet der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband jetzt daran, dass eine neue Regierung sich um Barrierefreiheit und Chancengleichheit kümmern wird? In einer neuen Folge des Präsidiumsgesprächs mit dem Präsidenten des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands Hans-Werner Lange und der stellvertretenden Geschäftsführerin des DBSV Christiane Möller geht es um die Bundestagswahl 2025. Hallo und herzlich willkommen zum Präsidiumsgespräch. Mein Name ist Leonie Koll, ich bin Audioredakteurin beim DBSV und heiße Sie herzlich willkommen. Hallo. Wir wollen starten mit einer kleinen Blitzlichtrunde, um in das Gespräch einzusteigen. Mit welchem Wunsch für den DBSV sind Sie in das neue Jahr gestartet, Herr Lange?
Ja, ich wünsche mir, dass das Vertrauen, was wir aufgebaut haben zwischen DBSV und unseren Mitgliedsorganisationen, dass wir das beibehalten können, weil das gut ist für alle Beteiligten.
Wie ist bei Ihnen, Frau Möller?
Ja, ich wünsche mir, dass wir in ein Jahr kommen, wo ein bisschen mehr politische Aktivität zugunsten von Menschen mit Seheinschränkungen wieder sichtbar wird.
Waren Sie überrascht über das Aus der Ampel?
Also ich persönlich nicht. Habe das eigentlich schon im zweiten Halbjahr letzten Jahres prognostiziert, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie gemeinsam durchhalten werden. Und insofern hat mich nicht so sehr überrascht, sondern ich denke, es war eine politische Notwendigkeit.
Das geht mir ganz ähnlich. Das war ja, wenn man die Medienbeiträge verfolgt hat und den politischen Raum so ein bisschen wahrgenommen hat, auch hier in Berlin mit Gesprächen mit Menschen aus der Politik, schon absehbar, dass es sehr kriselt und dass es möglicherweise nicht bis September kommenden Jahres halten kann.
Gehen Sie jetzt also mit mehr Hoffnung als Sorge in die neue Bundestagswahl?
Naja, das ist ja eine ganz andere Frage, ob man mit mehr Hoffnung oder mehr Sorge hineingeht. Ich glaube, dass die Herausforderungen sehr, sehr groß sind, die wir in unserem Land haben. Und dass es sicherlich gar nicht so einfach sein wird, nach der Wahl schnell zu einer guten Arbeitsfähigkeit, zu einer Koalition zu kommen, um die unterschiedlichen Positionen, die es gibt, zu vereinen. Es wird ja so sein, dass wir mehrere Parteien brauchen werden, um eine Koalition zu bilden. Und da bin ich sehr gespannt, wie gut das gelingt und vor allen Dingen, wie schnell wir nachher ins politische Handeln kommen.
Mhm. Also ich persönlich bin hierher ein positiv denkender Mensch und ich gehe natürlich schon mit der Hoffnung in die Bundestagswahl, dass wir klare Mehrheitsverhältnisse bekommen werden nach der Wahl, weil es einfach notwendig ist in der Gesamtsituation in Deutschland, dass wir eine handlungsfähige Bundesregierung brauchen. Das ist der Bereich der Hoffnung. Auf der anderen Seite mache ich mir schon Sorgen angesichts der globalen Probleme, die insgesamt da sind und auch der wirtschaftlichen Probleme in Deutschland, dass die sozialpolitischen Aspekte, die ja gerade für unsere verbandliche Arbeit von so großer Bedeutung sind, dass die vielleicht bei einer neuen Bundesregierung ein bisschen zu kurz kommen könnten. Und da wird es unsere Aufgabe sein, immer wieder den Finger in die Wunden, wenn ich das so sagen darf, zu legen, dass die Dinge Barrierefreiheit, Fortentwicklung, Inklusion, dass die Dinge nicht zu kurz kommen, sondern dass auch daran weitergearbeitet wird.
Was ist es denn, was bei all dem politischen Treiben, dem Wahlkampf in den nächsten Wochen und dann den Koalitionsverhandlungen auf gar keinen Fall vergessen werden darf?
Ich denke, wenn wir uns mal anschauen, welche Sorgen die Menschen wahrscheinlich haben, da geht es natürlich einmal um die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands. Da machen sich viele Menschen Sorgen, weil so unser Zugpferd, die Autoindustrie, nicht mehr so rund läuft, wie wir das über Jahrzehnte gewohnt sind. darüber die außenpolitischen Rahmenbedingungen, ich sage nur die Übernahme der Regierung in den Vereinigten Staaten durch Herrn Trump, das wird zu erheblichen Veränderungen in der auch europäischen politischen Landschaft letztlich führen. Wir werden uns auf neue Rahmenbedingungen da einstellen müssen, aber auch ganz persönlich aufs Land bezogen, also auf die Interessen der einzelnen Menschen. Glaube ich, geht es schon darum, ein Stückchen persönliche Sicherheit. Wir haben ja viele ältere Menschen organisiert. Da geht es schon um die Frage, was passiert mit der Rente in Deutschland? Wie ist sie sicher und ist sie dauerhaft sicher? Das sind so Dinge, glaube ich, die die Menschen wirklich umtreiben. Und da müssen wir dann wirklich schauen, ob dann ausreichend Platz bleibt auch und auch Zeit bleibt und auch das Geld da ist, unsere sozialpolitischen Forderungen oder unsere Weiterentwicklungen, die wir da einfach einfordern müssen, dass wir die weiter voranbringen.
Ich glaube auch, dass die Frage der Chancengleichheit eines der Themen ist, die sicherlich nicht aktuell bei den Parteien so auf der obersten Überschriftenebene zu lesen ist. Das ist ganz anders als nach der letzten Bundestagswahl oder um die letzte Bundestagswahl herum. Die Rahmenbedingungen haben sich da geändert. Ich glaube, dass es aber ganz wichtig ist, dass die Punkte Chancengleichheit, Barrierefreiheit, wirklich Inklusion auch nicht hinten runterfallen bei allen großpolitischen Wetterlagen, denn das sind Themen, die uns auch im Alltag bewältigen und die aus unserer DBSV-Sicht auch nicht sozusagen soziale Wohltaten sind, sondern ganz wichtig, um gleichberechtigt teilhaben können. Und es kann sicherlich ja auch eine Chance sein, wenn man Dinge wie Barrierefreiheit wirklich konsequent in das, in die Überlegung, wie wird zum Beispiel modernisiert, werden die Infrastrukturprobleme angegangen, die wir in unserem Land haben, wirklich mitdenkt, mitplant und mit umsetzt. Also, dass wir sozusagen das nicht so als soziale Wohltat begreifen, sondern tatsächlich als Notwendigkeit, um mit den Herausforderungen, die wir haben, umzugehen. Das wäre so tatsächlich etwas, was aus meiner Sicht ein Wunsch ist und ein positiv gerichteter Wunsch tatsächlich in dem, was passieren muss.
Nun arbeiten Sie ja eng mit den PolitikerInnen der aktuellen Regierung, aber auch einer kommenden Regierung zusammen und versuchen immer wieder genau diese Themen einzubringen. Was bedeutet das jetzt für die tägliche Arbeit von Ihnen im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, um diese Punkte auch in eine neue Koalition mit einzubringen? Und was bedeutete das, als angekündigt wurde, dass die Wahlen vorgezogen wurden? Bedeutet das, in kürzerer Zeit mehr Themen unterbringen zu müssen? Oder was heißt das ganz praktisch?
Na, das wird ja zeitlich schon gar nicht passieren. Ich denke, das muss man auf zwei Ebenen sehen. Natürlich gilt es jetzt, die Wahlprogramme, die ja von den Parteien, es geht ja gerade auch durch die Medien, zur Bundestagswahl aufgestellt werden, dass wir noch die Möglichkeit nehmen, unsere Vorstellungen für die politische Entwicklung in unserem Land den Parteien mit ins Programm schreiben, soweit das irgendwo möglich ist. Und natürlich müssen wir oder auch unsere Landesverbände da den engen Kontakt zu den politischen Akteuren halten. Das ist die eine Seite. Und da gilt es dann, Dinge, die uns lieb und wichtig geworden sind, nochmal zu bestärken und in die Programme zu bringen. Aber auch zu schauen, wo gibt's Neuland, wo erwarten wir auch Weiterentwicklung. Und die andere Seite, denke ich, die ist gerade für Christian und für den Andreas und für alle, die jetzt auf Berliner Ebene für uns unterwegs sind, auf der ministeriellen Ebene, also auf der Arbeitsebene auch im Wesentlichen, auch in dieser Zeit die Kontakte, die ja schon da sind, weiterhin zu halten und zu bedienen, weil das politische Geschäft bleibt ganz oben ein bisschen stehen bis zur Wahl. Aber im ministeriellen Bereich laufen natürlich manche Dinge auch weiter. Und da müssen wir einfach schauen, dass diese Kontakte auch weiter gepflegt werden, unabhängig davon, dass natürlich gerade auf der Leitungsebene in den Ministerien nach der Bundestagswahl auch die eine oder andere auf der Staatssekretärsebene, Abteilungsleiterebene unter Umständen auch später Veränderungen geben wird. Aber wichtig ist auch jetzt in diesem bisschen luftleeren Raum vielleicht, gerade auch mit den Ministerien die Kontakte zu halten.
Ja, und was vielleicht dafür ganz wichtig ist, wir haben ja schon im Dezember unsere Erwartungen an die Kandidierenden bei der Bundestagswahl formuliert, haben unsere Wahlforderungen verabschiedet im Präsidium. Normalerweise machen wir das im Verbandsrat, aber das war durch diese, ja, also jetzt ungeplante Neuwahl natürlich so kurzfristig nicht mehr möglich. Aber wir haben so die wesentlichen zentralen Forderungen zusammengefasst und auch den Mitgliedern des DBSV zur Verfügung gestellt. Das heißt, da kann man sich draus bedienen, da kann man in Gespräche gehen, auch mit Bewerbenden um Ämter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese Basis haben. Da steht ganz viel von Dingen drin, die wir eigentlich schon gehofft hatten, beim letzten Mal umzusetzen oder zumindest damit anzufangen. Aber auch Dinge, die angesichts der aktuellen Situation nochmal relevant sind. Und darauf kann man sich stützen. Und das ist unsere Grundlage, mit der wir aktuell arbeiten. Und wenn dann die Wahlen passiert sind, dann geht es natürlich darum zu gucken, wie kann man auf die Parteien Einfluss nehmen, die einen Koalitionsvertrag verabreden möchten.
Das wäre dann ja der nächste Schritt sozusagen. Und wichtig ist dabei, dass wir halt nicht ganz konstant an den Themen weiterarbeiten wollen. Und das haben wir auch entsprechend niedergeschrieben, die für uns bisher wichtig gewesen sind. Das sind ja ein paar Dinge, wo wir zwar durchaus unterwegs waren, aber natürlich im Rahmen einer Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft muss man sagen, das Thema Barrierefreiheit als wichtigster Bestandteil, um Inklusion auch umzusetzen, und zwar Barrierefreiheit in allen Lebens- oder Arbeitsbereichen. Da ist es natürlich so, dass wir da immer wieder darauf hinwirken müssen, dass das nicht abreißt, dass auch bei den Weiterentwicklungen der Gesetze, die einfach notwendig sind, dass da das Thema immer von Anfang an mitgedacht wird. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das von Christiane erwähnte Papier. Und ich glaube, dass das eine wirklich gute Grundlage ist für Gespräche mit, ja, zur Wahl stehenden Abgeordneten, aus allen Parteien ins Gespräch zu kommen. Und das, finde ich, sollten sich die Protagonisten aus unseren Landesverbänden doch im Vorfeld sehr genau anschauen, weil das hilft wirklich, in eine politische Auseinandersetzung während des Wahlkampfs einzusteigen und unsere Argumente entsprechend nachhaltig auch vorbringen zu können.
Geben Sie da gerne mal ein Beispiel für einen Bereich, in dem die Barrierefreiheit vorangetragen werden soll.
Also es geht ja ganz konkret darum, dass die Menschen, alle Menschen im Alltag spüren müssen, dass sie an allen Dingen des täglichen Lebens teilnehmen können müssen. Also dass zum Beispiel die Fahrt mit der Deutschen Bahn wirklich reibungslos funktioniert. Ja, das ist ein ganz klassisches Beispiel, wo im Alltag es wichtig ist, Regelungen zu haben, die sicherstellen, dass das eben funktioniert, dass ich barrierefrei mit dem Personenverkehr unterwegs sein kann. Oder wo wir uns auch für einsetzen, dass auch Haushaltsgeräte zum Beispiel, die man zu Hause nutzt, künftig barrierefrei sein müssen. Dass es barrierefrei funktionieren muss, wenn ich zum Beispiel ein Paket in der Paketstation abholen möchte. Ja, also Dinge, die den Alltag der Menschen bestimmen, die müssen wirklich barrierefrei funktionieren. Da haben wir in Deutschland einen ganz großen Nachholbedarf. Da wird sich jetzt dieses Jahr mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz schon mal ein bisschen was ändern. Aber da muss noch sehr viel mehr getan werden, damit Barrierefreiheit eben nicht nur dann gewährleistet ist, wenn ich sozusagen ins Rathaus möchte, sondern wenn ich meinen Alltag nicht einkaufen möchte, wenn ich in meinem Haushalt zurechtkommen möchte. Das sind die Dinge, die die Menschen im Alltag tatsächlich bewegen. Und es wird darauf ankommen, wenn wir ja klarkommen möchten mit diesen vielen Menschen, die einen Unterstützungsbedarf haben, dass es eben möglich ist, möglichst viele Dinge möglichst lange selbstständig tun zu können. Und dafür braucht es Barrierefreiheit. Und wenn ja wir in Deutschland mit dieser Problematik umgehen wollen, dann ist das eine große, große Chance, hier weiterzukommen und nicht eine Last. Und das möchten wir versuchen, noch stärker zu transportieren.
Ja, das ist mir auch wichtig, nochmal zu sagen, wir sind da ja auf dem Weg und es geht auch in der, sag mal, im gesellschaftlichen Kontext darum, auch der Wirtschaft klarzumachen, dass sie damit in die Verantwortung gehen sollen, dass nicht nur eine Belastung ist, sondern dass das auch Chancen bietet, nicht für dir das eigene Potenzial, Kunden zu heben und auch Umsätze zu generieren. Und dabei ist es, und das wird ja noch wichtiger werden in Zukunft, unsere Gesellschaft wird ja immer mehr durch elektronische Verfahren, also durch IT letztlich beeinflusst. Und neben der räumlichen Barrierefreiheit in der Umwelt ist es natürlich auch genauso wichtig, diesen Bereich so zu gestalten, dass möglichst alle Menschen in gleicher Weise an dieser gesellschaftlichen Entwicklung und auch an dem wirtschaftlichen Miteinander teilhaben können. Und deswegen, Christiane, was du gesagt hast, kann man wirklich gar nicht laut genug sagen. Und da geht es darum, wirklich ein Umdenken auch in der Wirtschaft zu bewirken. Ich denke, in der Politik ist das schon teilweise gelungen, insbesondere auf europäischer Ebene, denke ich, sind da wichtige Rahmenbedingungen geschaffen worden, die jetzt auch für Deutschland dann eben eine Rolle spielen. Aber das gilt es ja auch ins echte Leben, wie man so sagt, umzusetzen. Und da haben wir gemeinsam noch viel zu tun. Aber wir werden eben als DBSV immer wieder darauf hinwirken und hinweisen, dass das nicht nice to have ist, sondern einfach eine gesellschaftliche Notwendigkeit.
Wir reden ja jetzt über das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, aber auch das Behindertengleichstellungsgesetz und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat sich die vergangene Koalition vorgenommen, sie zu reformieren. Und da wurde sich einerseits vom DBSV und von anderen Behindertenrechtsorganisationen stark für eingesetzt. Und dieses Gesetz wurde auch schon. Damit haben sich auch schon die PolitikerInnen auseinandergesetzt und wollten es reformieren. Und nun, ja, ist dafür nicht mehr genug Zeit. Holen Sie uns gerne nochmal mit ab. Was wird jetzt daraus? Was ist da der Stand der Dinge?
Ich antworte mal als Juristin.
Sehr gerne.
Es war geplant in dieser Legislatur eine ganze Menge, also in dieser Wahlperiode, ne? Wir hatten, ich würde sagen, in puncto Teilhabepolitik für Menschen mit Behinderung, in puncto Barrierefreiheit den fortschrittlichsten und wirklich weitgehendsten Koalitionsvertrag, den wir überhaupt je hatten. Also das war ganz großartig, was dort eigentlich drin stand. Und wir sind mit großen, großen Erwartungen reingegangen und haben gehofft, dass innerhalb dieser 4 Jahre eine ganze Menge passiert. Und unter anderem sollte eben das Behindertengleichstellungsgesetz reformiert werden und das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, um eben dafür so zu sorgen, dass Barrierefreiheit und Diskriminierungsschutz im Alltag eine größere Relevanz bekommen. So, und es gab dann letztlich nach zähem Ringen Aktivitäten in der Bundesregierung zumindest das Behindertengleichstellungsgesetz noch zu reformieren. Dieser Entwurf hat aber nie das Licht der Welt erblickt. Ja, der ist sozusagen immer noch im Ministerium geblieben, weil sich die Koalitionspartner nicht einigen konnten, wie der Entwurf nun aussehen soll. Und das bedeutet ganz praktisch, diese Arbeit war, ja, die ist jetzt sozusagen beendet. Und eine künftige Bundesregierung müsste völlig neu sozusagen damit anfangen, ihre Überlegungen zu solch einer Gesetzesreform zu entwickeln und dann auch einen Gesetzentwurf zu schreiben, der dann im Parlament diskutiert und verabschiedet wird. Also das heißt, alles das, was vorbereitet war, aber jetzt nicht bis zum Abschluss der Wahl im Februar noch verabschiedet wird durch den Bundestag, das ist sozusagen jetzt verloren und muss völlig neu angefasst werden. Das betrifft auch andere Gesetze, zum Beispiel die Reform der Kinder- und Jugendhilfe. Da gab es schon einen Gesetzentwurf, aber der wird aller Voraussicht nach nicht mehr verabschiedet bis Februar und der ist damit erstmal vom Tisch und eine neue Regierung müsste völlig neu überlegen, was kommt ins Parlament, was wird dann auch verabschiedet. Also da gibt es sozusagen ganz klare Regeln.
Und das ist ja auch ein bisschen so der Wermutstropfen. Das schließt ja an eine Frage an, die Sie vorher auch schon mal so angerissen haben. Das ist vielleicht, ne, so schön, wie es ist, wenn wir über die Bundestagswahl jetzt eine politische Klarheit wieder für unser Land bekommen. Also ich hoffe, klare Mehrheiten mit einer Bundesregierung, die dann wirklich die anstehenden Probleme auch wirklich angehen kann. Auf der anderen Seite ist in viel Arbeit jetzt, na, ich sag mal, nicht umsonst gewesen. Das hat sicherlich was in den Köpfen verändert, auch bei den politisch Verantwortlichen und vielleicht auch in der Gesellschaft. Aber das muss komplett von vorne wieder gedacht werden. Und dann ist natürlich so, dass sagen wir mal, der gegebene Rahmen einer Bundesregierung völlig anderer sein kann, als wir ihn jetzt in der Koalition hatten, so dass man auch wieder um die Dinge, die schon klar schienen, wird wieder ringen müssen irgendwo. Also umso wichtiger ist es, dass wir da wirklich dranbleiben, jetzt auch schon im Wahlkampf und versuchen, die Themen so schnell wie es geht, denn wieder auf die Tagesordnung zu holen. Aber ich hatte es ja auch schon gesagt, mich plagt da so ein bisschen die Sorge, dass angesichts der riesigen Probleme, die wir in vielen anderen politischen Bereichen haben, diese Fragen vielleicht ein bisschen zu kurz kommen könnten. Umso wichtiger ist es aber, dass wir als DBSV gemeinsam mit unseren Mitstreitern im Deutschen Behindertenrat, bei den Sozialverbänden oder beim Paritätischen zum Beispiel als Spitzenverband, dass wir gemeinsam da eine klare Linie ziehen und uns mit unseren Vorstellungen politisch auf allen Ebenen auch nach der Wahl dann gleich intensiv einbringen. Und natürlich bei den Koalitionsvereinbarungen und bei den Verträgen, die dann gemacht werden müssen, aber auch im täglichen Geschehen danach daneben.
Da liegt also noch viel Arbeit vor Ihnen und auch vor einer neuen Regierung auf jeden Fall. Wenn man jetzt an den ganz praktischen Alltag denkt, an Herausforderungen, die da auf Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen zukommen, einige Sachen haben Sie schon angerissen. Welche Themen sind besonders wichtig? Was sollte eine nächste Regierung anpacken?
Ja, da ist ja einmal natürlich die Forderung, die wir auch weiter haben, möglichst einen Nachteilsausgleich auf Bundesebene für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen zu bekommen. Aber da sind wir in der politischen Realität, muss man ganz deutlich sagen, im Augenblick eher weit von weg. Und dass wir natürlich gemeinsam mit unseren Landesverbänden, unseren Mitgliedern alles tun werden, um die Wirklichkeit in Sachen, wie gerecht ist denn das Blindengeldsystem in Deutschland? Wir haben ja doch ein großes Leistungsspektrum zwischen den einzelnen Bundesländern mit großen Unterschieden. Und dass wir natürlich weiterhin gemeinsam daran arbeiten müssen, da enger zusammenzukommen und das unseren Nachteilsausgleich in den einzelnen Bundesländern abzusichern. Das ist weiterhin von größter Wichtigkeit, ist aber kein bundespolitisches Thema, sondern wird uns dann eher auf Landesebene insgesamt beschäftigen. Und die Christiane hat es ja schon angedeutet, die Gesetze, an die wir rangehen müssen, um das Thema Barrierefreiheit auch weiterhin abzusichern, Teilhabe, Chancengleichheit sicherzustellen, die stehen weiterhin mit dem Behindertengleichstellungsgesetz und all die Dinge, die Christiane eben schon genannt hat, natürlich weiterhin komplett auf der Tagesordnung. Da muss man gucken, wie wir die ins politische Geschehen einbringen können.
Ich sage ja immer, die Unterstützungsbedarfe oder die Bedarfe, Reformbedarfe blinder und sehbehinderter Menschen sind so vielfältig wie das Leben, weil sich Blindheit und Sehbehinderung eben im ganzen täglichen Leben auswirkt. Und deshalb sind alle unsere Forderungen irgendwo auch Spiegel sozusagen des täglichen Lebens, also von der Barrierefreiheit über die Gesundheitsversorgung, über die Arbeitswelt, über die Kultur, bis hin zum Thema Reha, Sozialleistungen insgesamt. Also alle Bereiche, die man sich im täglichen Leben vorstellen können Auswirkungen auf blinde und sehbehinderte Menschen haben. Und deshalb sind unsere Forderungen dann dementsprechend vielfältig. Ich möchte neben der Barrierefreiheit vielleicht noch den Fokus auf das Thema Reha legen. Und ansonsten können es alle Themen sein, die im Alltag eben aufkommen, von der Gesundheitsversorgung, ne? Wie ist das mit barrierefreien Arztpraxen? Großes Thema, natürlich auch für blinde und sehbehinderte Menschen, eine Arztpraxis zu finden, in die man, also erstmal zu wissen, welche Arztpraxis ist überhaupt barrierefrei, und dann aber auch zu etablieren, dass Arztpraxen zum Beispiel oder Krankenhäuser zukünftig wirklich Stück für Stück barrierefrei flächendeckend werden und die Versorgung der Menschen eben auch flächendeckend gewährleistet ist. Ne? Das sind so ganz alltagspraktische Dinge, die uns natürlich da auch berühren. Also wir haben da einen riesengroßen Katalog, an dem wir an den verschiedenen Stellen arbeiten.
Mhm. Welche Rolle spielt es für die Durchsetzung dieser Themen, dass es einen Behindertenbeauftragten oder eine Behindertenbeauftragte in der Regierung gibt?
Das spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Wir sind froh, dass wir im Behindertengleichstellungsgesetz unseren Behindertenbeauftragten, also den Beauftragten für die Belange der Menschen mit Behinderung, der Bundesregierung haben. Das ist ganz wichtig. Das ist sozusagen jemand, der immer darauf achtet, bei allem, was passiert in der Regierung, ob es ja das klassische Sozialrecht ist, ob es das Arbeitsleben ist oder bis hin zum Katastrophenschutz oder was auch immer dort diskutiert wird, dass die Belange von Menschen mit Behinderung nicht unter den Tisch fallen. Und wir brauchen natürlich einerseits unsere Verbändelandschaft, klar, die haben wir. Wir sind gut vernetzte Behindertenorganisationen. Wir brauchen aber auch innerhalb der Bundesregierung auf jeden Fall einen starken Behindertenbeauftragten, der den Finger in die Wunde legen kann, der auch wirklich Rechte hat, um aktiv sein zu können und seine Aufgabe machen zu können. Und ich sage das ganz deutlich, jegliche Ansagen von Kandidierenden, die meinen, auf solche Beauftragten wäre verzichtbar, denen kann man nur eine klare Absage erteilen, sondern ganz im Gegenteil, muss innerhalb der Bundesregierung sogar noch mehr verankert werden, dass die Belange von Menschen mit Behinderung tatsächlich eine Rolle spielen. Zum Beispiel auf in der Ebene Barrierefreiheit, ne? Da haben wir die Bundesinitiative Barrierefreiheit, also super, aber die muss auch noch mehr Zähne kriegen. Und es reicht eben nicht aus, wenn wir als Verbände sozusagen von außen den Druck machen, sondern auch innerhalb der Bundesregierung muss es jemanden geben, der den Finger in die Wunde legt und wirklich dafür sorgt, dass die Belange von Menschen mit Behinderung eine Berücksichtigung finden.
Christiane, du hast dich jetzt ja sehr diplomatisch ausgedrückt. Das gehört ja bei den Juristen auch natürlich zum täglichen Leben. Aber ich will es doch mal klarer sagen. Ich finde, jede Partei, die Hand anlegt an die Position des Behindertenbeauftragten oder der Beauftragten, an Amt oder Position, muss mit unserem erbitterten Widerstand rechnen. Und da sind wir nicht alleine. Da, glaube ich, sind wir sehr stark mit den anderen Mitstreitern in unserem sozialen Bereich unterwegs. Und all dieser Bestrebungen werden wir als DBSV gemeinsam mit unseren Verbündeten, das will ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen, eine klare Absage erteilen. Für uns ist dieses Amt und auch die Aufgaben desjenigen, der das Amt ausübt, unantastbar. Und da werden wir keinen Zweifel dran lassen, dass wir dieses Rechtsgut, was wir da haben und diese Möglichkeiten, die wir durch dieses Beauftragtenwesen haben, dass wir darum auch kämpfen werden und nachhaltig einsetzen.
Ja, ich bekomme auch den Eindruck, dass die Zusammenarbeit mit den anderen Behindertenrechtsorganisationen, auch Sozialverbänden und ja, diversen Organisationen, die Selbstvertretungsorganisationen und so weiter, Selbsthilfe, dass die sehr wichtig ist.
Ja. Das ist für uns ganz zentral und ich glaube, da steht der DBSV auch absolut für, ist auch bekannt dafür. Für uns sind die Netzwerke unglaublich wichtig. Erstens, weil wir eine vergleichsweise, noch muss man sagen, kleine Gruppe sind. Ich glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt, derer, die da möglicherweise künftig mal von Seheinschränkungen betroffen sein können, werden wir gar nicht mehr so klein sein. Aber uns sind die Netzwerke ganz wichtig, sei es Richtung der Seniorenorganisationen, weil wir da doch viele ältere Menschen auch in der Mitgliedschaft haben, sei es aber auch Richtung des Paritätischen Gesamtverbandes, sei es Richtung vor allen Dingen Deutscher Behindertenrat mit all seinen Organisationen. Das ist für uns ganz, ganz besonders wichtig und da legen wir sehr viel Wert auf die Vernetzung. Wir sind der festen Überzeugung, gerade in diesen Zeiten, wo das Thema Behindertenpolitik, Chancengleichheit vielleicht nicht das erste Thema ist, über das in den Medien gesprochen wird, dass wir nur dann etwas erreichen können, wenn wir wirklich mit unseren Bündnispartnern unterwegs sind und mit einer möglichst einer Stimme sprechen und versuchen, dort voranzukommen. Das ist ganz klar.
Wir sind ja seit Jahrzehnten eigentlich schon in Sachen Vernetzung unterwegs, schon aus den Gründen, Christian, ich will das gar nicht wiederholen, die du eben genannt hast. Ich glaube aber eben, dass diese ja notwendige Vernetzung mit den üblichen Mitstreitern, wenn ich das so sagen darf, dass die in Zukunft noch einfach noch wichtiger werden wird. Es wird um eine Ressourcenneuverteilung in Deutschland gehen. Wir werden über viele Dinge vielleicht wieder neu streiten müssen, die uns lieb geworden sind, die wir als soziale Errungenschaften vielleicht auch, ja, die haben wir erkämpft und die vielleicht, je nachdem, wer und wie in die Verantwortung kommt, auch vielleicht wieder zur Disposition stehen. Und da, glaube ich, wenn wir da auch wirklich von profitieren können, dass wir in den letzten Jahrzehnten da schon intensiv unterwegs waren. Und ich bin sicher, dass zum Beispiel bei der Frage Behindertenbeauftragter ja oder nein, und ich bin aber noch gar nicht so sicher, ob das nicht, ob das wirklich einer sich traut, nachher auf die Hörner zu nehmen und zu sagen, das wollen wir nicht mehr von den politisch Verantwortlichen. Aber da, glaube ich, wird sich dann zeigen, dass diese Vernetzung, die wir vorangetrieben haben in den letzten Jahren und dass wir gerade auch in so einer Frage und auch in vielen anderen sozialpolitischen Fragen auch weiterhin sehr eng, sehr vertrauensvoll und sehr stark zusammenstehen werden. Und das wird die Politik merken. Und da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass das, was wir da ja einfach erreicht haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, dass sich das in Zukunft auch tatsächlich wird auszahlen können.
Da kann man doch mit einer guten gemeinsamen Stärke in diese schwierigen politischen Zeiten gehen.
Das werden wir müssen.
Und dann möchte ich Ihnen zum Ende dieses Gesprächs nochmal die Möglichkeit geben, den Hörerinnen und Hörern etwas mitzugeben in Bezug auf diese Bundestagswahl.
Wichtig wäre mir vor allen Dingen, erstmal zu sagen, überhaupt wählen zu gehen. Das Wählen ist absolut unser Recht als Bürgerinnen und als Bürger, unserer ja der Demokratie sozusagen zur Geltung zu verhelfen. Wir sind dafür verantwortlich, unsere Repräsentantinnen und Repräsentanten zu wählen und von diesem Recht erstmal Gebrauch machen. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Wir haben die Möglichkeit, barrierefrei zu wählen über die Stimmzettelschablonen. Wir können uns auch gegebenenfalls Unterstützung durch eine Assistenzperson holen, aber nicht einfach zu sagen, das ist mir jetzt egal und ich resigniere, sondern wirklich zu sagen, hey, ich habe eine Stimme, das ist mein Recht und dieses Recht nehme ich auch wahr. Das ist ganz, ganz wichtig, wirklich zur Wahl zu gehen. Und der zweite Punkt, sich dabei wirklich auch klar zu machen, es gibt Parteien, die denen ist Inklusion nicht wichtig, die drehen da am Rad zurück. Es gibt Stimmen, denen ist da auch Barrierefreiheit nicht wichtig und sich da wirklich konkret auch zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderung Gedanken zu machen. Wir geben ja als DBS-Frau keine Wahlempfehlungen für keine Partei, aber sich einfach auch Gedanken zu machen, möchte ich in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft leben, möchte ich die Chance haben, dass Inklusion auch vorankommt. Solche Fragen sich auch zu stellen, sich dann auch mit den Programmen auseinanderzusetzen und zu schauen, was steht dort zum Beispiel zum Thema Soziales. Aber eben nicht nur, man trifft ja seine Wahlentscheidung ja nicht nur zu einem Punkt, sondern hat ja verschiedene Ansätze, aber sich einfach auch Gedanken dazu zu machen.
Ja, Herr Lange.
Ja, die Christiane Möller hat ja schon sehr breit dargestellt, was wir als Verband, der politisch unabhängig agiert, den Menschen mit auf unseren Mitgliedern oder den Menschen insgesamt mit auf den Weg geben können. Ich würde mal sagen, erstmal Appell an alle, nutzt die Wahlschablonen. Die sind manchmal noch viel zu wenig etabliert und ich finde, das ist ein Stückchen Barrierefreiheit, selbstständig, eigenverantwortlich wählen zu können. Das sollten wir nutzen und Sie werden alle mit Wahlschablonen versorgt werden können. Da an dieser Stelle Dankeschön an alle in den Landesverbänden, die das in so kurzer Zeit jetzt letztlich möglich gemacht haben. Das ist schon logistisch immer eine riesige Herausforderung. Also Wahlschablone nutzen und zur Wahl zu gehen, das würde ich genauso sagen wie die Christiane Möller. Und dann natürlich, und das man wird ja seine politische Entscheidung für wen oder für wen nicht nur an sozialen Fragen festmachen. Die sind für uns als Verband natürlich elementar und ich kann ganz deutlich sagen, da werden wir weiterhin für Sie politisch am Ball bleiben. Aber gucken Sie sich die Wahlprogramme an. Ich hoffe, dass Sie soweit wie es geht auch barrierefrei zur Verfügung stehen können. Und gehen Sie vor allen Dingen zur Wahl, nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr Stimmrecht auszuüben. Und insofern darf ich Ihnen versichern, nach der Wahl stehen wir mit Ihnen Seite an Seite, um die Rechte blinder und sehbehinderter Menschen oder behinderter Menschen insgesamt geltend zu machen, in die Verhandlungen, in die Gesetzgebung einzubringen. Und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Und hin zu einer inklusiven Gesellschaft haben wir gemeinsam noch einen langen Weg vor uns, aber ganz deutlich in einer demokratischen Gesellschaft lohnt sich das. Wir können gemeinsam etwas verändern und die Wahl ist das wichtigste Instrument dafür.
Hans-Werner Lange, Christiane Möller, vielen Dank fürs Gespräch.
Gern geschehen.
Weitere Informationen zum Ablauf der Wahl und Hinweise zum barrierefreien Wählen mit Wahlschablonen finden Sie im Internet auf dbsv.org/wahlen und in einer Handreichung der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit zu barrierefreien Wahlen. Die Forderungen des DBSV zur Bundestagswahl 2025 finden Sie ebenfalls auf dbsv.org unter Neuigkeiten in einer Meldung vom 17. Dezember 2024. Die Forderungen des Deutschen Behindertenrates zur Bundestagswahl finden Sie auf der Webseite des DBR. Wir haben die Informationen in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt. Im Präsidiumsgespräch hörten Sie Hans-Werner Lange und Christiane Möller. Moderation Leonie Koll. Redaktion und Schnitt Christian Balbach, Ute-Stefanie Mansion, Leonie Koll und Daniela Bringer. Sounddesign Robbie Sandberg. Die nächste Folge erscheint Ende März im Sichtweisen-Podcast. Um Ihnen die Wartezeit zu verkürzen, hören Sie auch gerne in unsere anderen Podcasts rein. Sie finden sie unter sichtweisen-online.org/dbsv-podcasts und folgen Sie uns auf Social Media. Gerne können Sie uns Fragen und Anregungen für das Präsidiumsgespräch zukommen lassen. Nutzen Sie dafür die Direktnachrichten bei Social Media oder unsere E-Mail-Adresse podcasts@dbsv.org. Bis bald.